SR Info. Bilanz am Abend.
Nach der Zäsur. FPÖ-Chef Kickl erläutert seine Pläne. Tod eines strammen Rechtsextremen. Jean-Marie Le Pen gestorben und Ziel erreicht, aber nicht überall. Deutsche Treibhausgasemissionen erneut gesunken. Das sind die Themen in der Bilanz am Abend. Mein Name ist Diana Kühner-Mert. Schön, dass Sie zuhören.
SR Info.
Zäsur, Zeitenwende, ein historischer Moment. Dass in Österreich der Chef der ultrarechten FPÖ, Herbert Kickl, eine Regierung bilden soll, wird in der Berichterstattung mit bedeutungsschweren Worten aufgegriffen. Am Nachmittag lud Kickl unter dem Motto Österreich ehrlich regieren zur Pressekonferenz, bei der er seine Pläne für eben diese Regierungsbildung vorstellte. Dort verkündete er das, was allgemein erwartet worden war, dass nämlich seine FPÖ Koalitionsgespräche mit der konservativen ÖVP aufnehmen will. Der österreichische Bundespräsident Alexander Van der Bellen hatte Kickl am Montag mit der Regierungsbildung beauftragt. Zuvor waren zunächst Bemühungen gescheitert, ein Dreierbündnis von ÖVP und SPÖ mit den liberalen Neos zu bilden, und dann scheiterten auch Gespräche über ein Zweierbündnis von ÖVP und SPÖ. Oliver Schosch berichtet.
Gut 20 Minuten lang war das von Herbert Kickl vorbereitete Pressestatement ohne Nachfragen. Dabei ging der FPÖ-Chef nur einmal kurz auf konkrete politische Probleme ein.
Was den schlimmen und den desaströsen Zustand unseres Budgets und die Bedrohung unseres Wirtschaftsstandorts betrifft, unser Land wurde also an die Wand gefahren in den letzten 5 Jahren. Der wirtschaftliche und der budgetäre Bereich, das ist einer, in dem die Dramatik eine ganz besonders intensive ist.
Doch statt zu sagen, was nun zu tun sei, lieferte Kickl ein wahres Feuerwerk an Floskeln. Es folgt ein kleiner Zusammenschnitt.
Lasst uns endlich anfangen, für die Menschen in Österreich zu arbeiten. Es braucht einen Wiederaufbau im Geist eines neuen Optimismus. Ja, einen massiven politischen Feuerwehreinsatz, möchte ich sagen. Und die Eröffnung einer neuen Ära. Mit neuen Wegen, mit Optimismus und mit Zuversicht, mit Zusammenhalt, mit Freiräumen und mit Dynamik, mit einer Konzentration auf das Wesentliche, mit Normalität und mit Hausverstand, mit einem kerngesunden Patriotismus und mit einer ausgeprägten Liebe zur Freiheit.
Vom voraussichtlichen Verhandlungspartner der konservativen ÖVP forderte Kickl vor allem Ehrlichkeit. Und die habe die Volkspartei in der Vergangenheit oft vermissen lassen. Kickl hat auch persönlich schlechte Erfahrungen mit der ÖVP gesammelt. 2019 verlor er den Posten des Innenministers im Zuge der Ibiza-Affäre. Damals musste nicht nur FPÖ-Vizekanzler Heinz-Christian Strache gehen, sondern ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz nutzte auch gleich die Gelegenheit, seinen Rivalen, den damals sehr umstrittenen Herbert Kickl, aus dem Kabinett zu werfen. Kickl ist deshalb grundsätzlich misstrauisch gegenüber der ÖVP. Doch nicht nur er sei das.
Viele haben mir gesagt, Achtung, Vorsicht, die meinen es sicher nicht ehrlich. Die spielen ein falsches Spiel. Die haben das Ziel, euch ausrutschen zu lassen. Das habe ich sehr, sehr oft auch gehört. Und ich habe ja auch selber persönlich meine Narben abbekommen, wenn man das so formulieren darf. Man soll, glaube ich, auch niemanden absprechen, vielleicht doch auch eine Lektion zu lernen und einen neuen Anfang zu machen.
Kickl will sich nun erst im kleinen Kreis mit den wichtigsten ÖVP-Verhandlern treffen, um schnell festzustellen, ob Verhandlungen Aussicht auf Erfolg haben. Einen großen Teil seiner Rede nutzte Kickl, um sich noch einmal darüber zu beklagen, dass er als Wahlsieger nicht gleich den Regierungsbildungsauftrag von Bundespräsident Alexander Van der Bellen bekommen hat. Laut Kickl sollte zunächst eine Regierung der Verlierer versucht werden.
Ich habe dem Bundespräsidenten damals auch in einem Telefonat gesagt, wir werden noch voneinander hören, Sie werden noch an mich denken.
Falls es mit den Verhandlungen mit der ÖVP nicht klappt, sieht sich Kickl gut gerüstet für Neuwahlen. Die aktuellen Umfragen zeigen, dass bei Neuwahlen nur die FPÖ profitieren würde. Sie könnte demnach ihr Ergebnis von knapp 29 Prozentpunkten auf etwa 35 Prozentpunkte steigern.
Der französische Rechtsextremist Jean-Marie Le Pen ist tot. Er sei am Dienstag im Alter von 96 Jahren im Kreis seiner Angehörigen gestorben, teilte die Familie der Nachrichtenagentur AFP mit. Der Gründer und langjährige Chef der rechtsextremen Partei Front National, dem heutigen Rassemblement National, lebte seit einigen Wochen in einem Pflegeheim. Le Pen hatte Aufsehen erregt, als er 2002 überraschend gegen den konservativen Jacques Chirac in die Stichwahl um das Präsidentenamt einstieg. einzog. Caroline Düller über den Tod des Menhir genannten Rechtsextremisten, der mehrfach wegen antisemitischer Äußerungen und Verherrlichung von Kriegsverbrechen verurteilt wurde.
Davon hatte er immer geträumt. Von einem Präsidenten Le Pen. Geschafft hat Jean-Marie Le Pen das nie. Aber er ist 2002 der erste rechtsextreme Politiker, der es in die Stichwahl um das Präsidentenamt schafft. Ein Politiker, der seit langem mit offen rassistischen Parolen Stimmung macht und Stimmen fischt. Ich glaube an die Ungleichheit menschlicher Rassen, natürlich. Sie ist offensichtlich und die Geschichte zeigt das deutlich. Sie haben nicht alle die gleichen Fähigkeiten, das gleiche Entwicklungsniveau. Eine politische Schockwelle geht durch das Land und rund 1,5 Millionen Menschen am 1. Mai 2002 auf die Straßen, um gegen die extreme Rechte zu demonstrieren. Jean-Marie Le Pen verliert zwar die Stichwahl gegen Jacques Chirac, doch seine Partei, die damals noch Front National heißt, wird zur festen Größe in der französischen Politik. Über Jahrzehnte ist der Menhir, so wurde Jean-Marie Le Pen genannt, das Gesicht, wenn nicht gar die Inkarnation der extremen Rechten in Frankreich. Und der unumstrittene Anführer seiner Partei, deren Anspruch Le Pen so beschrieben hat. Das Motto des Front National lautet: Die Franzosen zuerst. Jean-Marie Louis Le Pen wächst in einfachen Verhältnissen in der Bretagne auf. 1942 wird er im Zweiten Weltkrieg halbwaise. 1972 gründet Le Pen den Front National. Ein Sammelbecken patriotischer Franzosen. Viele haben eine Vichy-Vergangenheit. Seine Bewunderung für Maréchal Pétain, der mit den Nazis kollaborierte, hat Le Pen nie versteckt. Pétain war ein exzellenter Militär, Sieger von Verdun. Er hat sich ganz klar dazu gezwungen, mit den Nazis zu kollaborieren, um das Schlimmste zu verhindern, um 48 Millionen Franzosen zu retten, koste es, was es wolle. Immer und immer wieder provoziert Le Pen mit rassistischen und antisemitischen Parolen. Ich sage nicht, dass die Gaskammern nicht existiert haben, aber sie sind ein Detail des Zweiten Weltkriegs. Erklärt er und das wiederholt. Mehr als 25 Mal wird Jean-Marie Le Pen verurteilt, wegen Verherrlichung von Kriegsverbrechen, Hassrede und Diskriminierung oder antisemitischer Äußerungen. 2015 wirft seine Tochter Marine, inzwischen Chefin des Front National, den Patriarchen aus der Partei nach einem erbitterten internen Richtungsstreit. Marine Le Pen steht für eine Strategie der Entdämonisierung, für ein bürgerliches Auftreten der Partei. Die wiederholten Entgleisungen des Vaters sieht sie als Gefahr für deren politischen Erfolg. Zum 90. Geburtstag folgt die große Versöhnung. Seine Verbitterung hat Jean-Marie zumindest öffentlich vergessen. Ich habe das Fundament gelegt und sie kümmert sich jetzt um die elegante, effiziente Architektur der Zukunft. So effizient, dass der Rassemblement National, wie die Partei heute heißt, inzwischen die stärkste Einzelfraktion im Parlament stellt. Infolge eines Gerichtsprozesses droht Marine Le Pen aber der Ausschluss von allen Wahlen in den kommenden 5 Jahren. Jean-Marie Le Pens Traum einer Präsidentschaft Le Pen könnte nach seinem Tod also einmal mehr scheitern.
Der kaltblütige Anschlag auf die Pariser Redaktion der Satirezeitschrift Charlie Hebdo sorgte vor 10 Jahren weltweit für Entsetzen und dann aber auch für eine Welle der Solidarität. In Frankreich steht der Anschlag symbolisch für den Auftakt einer beispiellosen islamistischen Terrorserie mit inzwischen mehr als 250 Toten, die das Land nachhaltig verändert hat. Am 10. Jahrestag gedachte Frankreich der Opfer der Attacke auf die Zeitschrift vom 7. Januar 2015 sowie der Angriffe auf eine Polizistin und auf einen koscheren Supermarkt in den Tagen danach. Insgesamt wurden 17 Menschen getötet, die 3 Täter wurden von Sicherheitskräften erschossen. Julia Borutta.
In stillen und schlichten Zeremonien haben heute die politischen Verantwortlichen der Opfer gedacht. Der erste Akt fand vor dem ehemaligen Redaktionsgebäude von Charlie Hebdo statt. Die Namen der 12 Opfer wurden verlesen. Anschließend hielt Präsident Emmanuel Macron, begleitet von der Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo und zahlreichen Regierungsmitgliedern, eine Schweigeminute ab. Die Angehörigen der Opfer hatten darum gebeten, dass keine Reden gehalten werden. Kränze wurden niedergelegt. Dann ging es einige Straßen weiter an den Ort, wo der Polizist Ahmed Merabet erschossen worden war. Er hatte versucht, die Attentäter zu stoppen. Die offizielle Trauergemeinde gedachte auch der 4 Opfer, die von einem dritten Attentäter in einem jüdischen Supermarkt erschossen worden waren. Nicht nur in Paris, auch in anderen Städten Frankreichs erinnerten Gedenkveranstaltungen an die Attentate. Etwa in Lille, Besançon oder Toulouse. Auch viele Schulen hatten eigene Gedenkaktionen angekündigt. Währenddessen sind die Sicherheitsbehörden in Frankreich in Alarmbereitschaft. Der französische Innenminister Bruno Retailleau sagte im Vorfeld der Gedenkfeierlichkeiten, dass die Gefahr von terroristischen Anschlägen in Frankreich noch nie so gegenwärtig gewesen sei. Allein im Jahr 2024 hätten die Behörden 9 islamistische Attentate verhindert.
Er war mal Hoffnungsträger, aber zuletzt sind seine Beliebtheitswerte in den vergangenen Monaten rapide abgesackt. Justin Trudeau wurde nicht nur für die hohe Inflation im Land verantwortlich gemacht, sondern auch für eine Krise am Wohnungsmarkt und bei den öffentlichen Dienstleistungen. Gestern zog der 53-jährige Premierminister Kanadas die Konsequenzen und kündigte seinen Rückzug an. Nur noch so lange, bis seine Nachfolge geklärt ist, wolle er im Amt bleiben. In Kanada finden in diesem Jahr Parlamentswahlen statt. Mit dem Rückzug Trudeaus endet eine Ära des Liberalismus in Kanada. Dazu der Kommentar von Martin Ganselmeier.
Nur wenigen Regierungschefs, die lange im Amt sind, gelingt es zum richtigen Zeitpunkt aufzuhören. Justin Trudeaus Rückzug kommt deutlich zu spät. Der Glanz der einstigen Ikone progressiver Politik war längst verblasst. In Umfragen unterstützte nur noch jeder 5. Kanadier Trudeau und seine liberale Partei. Bei der nächsten Wahl, die eigentlich im Herbst stattfinden sollte, wäre er wohl krachend gescheitert. Allzu lange hat sich Trudeau gegen einen Rückzug gewehrt. Erst als seine langjährige Vertraute, die stellvertretende Premierministerin und Finanzministerin Chrystia Freeland, Mitte Dezember im Streit mit Trudeau sein Kabinett verließ, war klar, dass auch seine Tage gezählt sind. Immer mehr führende Politiker der Liberalen Partei forderten seinen Rücktritt. In den fast 10 Jahren seiner Amtszeit hat Trudeau eine ganze Reihe progressiver Ziele umgesetzt. Er hat neue Sozialprogramme eingeführt, die Familien mit Kindern unterstützen und versucht, den klimafreundlichen Umbau der kanadischen Wirtschaft unter anderem mit einer CO2-Steuer voranzubringen. Er hat sich für die Versöhnung mit den indigenen Völkern eingesetzt, den Gebrauch von Cannabis legalisiert und in bewusstem Kontrast zu Donald Trump Einwanderer aus aller Welt willkommen geheißen. Diversität ist unsere Stärke, war Trudeaus Credo. Doch spätestens nach der Pandemie und in den Jahren hoher Inflation wirkte Trudeaus progressive Politik realitätsfremd und abgehoben. Kennzeichnend hierfür war Trudeaus Begegnung mit einem Stahlarbeiter im vergangenen Sommer. Trudeau wollte ihm einen Donut überreichen. Statt eines Dankeschön warf ihm der Stahlarbeiter vor: Du machst nichts für uns, Justin. Alles sei teurer geworden und sein Arbeitsplatz in Gefahr. Trudeaus Fehler sind Lehre und Mahnung für progressive Politiker auch in Europa. Statt sich in einem Strauß progressiver Politikziele zu verzetteln, hätte sich Trudeau auf das konzentrieren müssen, was den meisten Bürgern wichtig ist. Dass es der Wirtschaft gut geht, dass harte Arbeit belohnt wird, die Arbeitsplätze sicher sind und genügend bezahlbare Wohnungen da sind. Doch Kanadas Wirtschaft schwächelt, die Arbeitslosigkeit stieg auf fast 7% und das Land leidet unter großer Wohnungsnot. Kontraproduktiv wirkte sich auch Trudeaus offensive Einwanderungspolitik aus. Die mehr als 3 Millionen Menschen, die in seiner Amtszeit ins Land kamen, überforderten selbst das klassische Einwanderungsland Kanada. Trudeaus Bedeutungsverlust zeigte sich zuletzt auch an Donald Trumps hämischen Kommentaren. In seiner ersten Amtszeit war Trump noch neidisch auf den charismatischen Regierungschef im Norden. Zuletzt spöttelte Trump nur noch über den Gouverneur des 51. US-Bundesstaates Kanada. Nach fast 10 Jahren ist ein politischer Wechsel normal, könnte man sagen. Doch Trudeaus Fehler sind selbstverschuldet und ein Beispiel dafür, wie eine noch so gut gemeinte progressive Politik nach hinten losgehen kann.
Martin Ganselmeier kommentierte. Und gleich berichten wir in der Bilanz am Abend, warum die Zahl der Abschiebungen aus Deutschland gestiegen ist. Zuvor aber die Nachrichten mit Peter Weizmann.
Nach dem Erdbeben in der Himalaya-Region Tibet im Südwesten Chinas steigt die Zahl der Opfer weiter. Nach Berichten chinesischer Staatsmedien kamen mindestens 126 Menschen ums Leben. Viele weitere seien verletzt worden. Hunderte Häuser wurden zerstört. Der chinesische Staatschef Xi versprach rasche Hilfe für die Opfer. Das Erdbeben mit der Stärke 6,8 hatte sich heute früh um 9 Uhr nahe der Grenze zu Nepal ereignet. Der Internetkonzern Meta beendet in den USA sein Faktencheck-Programm. Künftig soll der Wahrheitsgehalt von Inhalten auf Plattformen wie Facebook oder Instagram nicht mehr von dafür geschultem Personal überprüft werden. Konzernchef Zuckerberg kündigte an, die Faktenprüfer abzuschaffen und durch Nutzerkommentare zu ersetzen. Ähnlich wie im Netzwerk X sei geplant, dass Nutzer unter einen Beitrag Informationen und Kontext hinzufügen könnten. Der Meta-Konzern hatte knapp 10 Jahre ein Faktencheck-System verwendet, das unabhängige Organisationen in zahlreichen Ländern und Sprachen einbindet. Gegen den wegen Mordes verurteilten Saluja-Ex-Neonazi Peter S. wird jetzt erneut ermittelt. Und zwar wegen des Verdachts der falschen Verdächtigung. Das haben Staatsanwaltschaft und Verteidigung dem SR bestätigt. Peter S. steht im Verdacht, im Koblenzer Jeboa-Prozess einen späteren Szeneaussteiger wider besseres Wissen beschuldigt zu haben, das Feuer in der Asylbewerberunterkunft gelegt zu haben. Nach dieser Aussage hatte der Generalbundesanwalt gegen den Szeneaussteiger ermittelt, dies nach SR-Informationen zwischenzeitlich, aber mangels Tatnachweis wieder eingestellt. An saarländischen Hochschulen ist die Zahl der ausländischen Studierenden in den letzten 5 Jahren gestiegen. Sowohl an der HTW als auch an der Universität des Saarlandes ging die Zahl jeweils um 200 nach oben. Der Anteil der ausländischen Studenten an der HTW liegt jetzt bei 20%, an der Saar-Uni bei 25%. Die meisten ausländischen Studenten an der HTW kommen aus Syrien, an der Saar-Uni aus Indien. Im Saarland hat es im vergangenen Jahr deutlich weniger Drogentote gegeben. Die Polizei registrierte 30 Todesfälle nach dem Konsum illegaler Drogen. Das waren so wenige wie seit 2021 nicht mehr. Die meisten Opfer hatten mehrere Drogen gleichzeitig genommen. Der jüngste Drogentote war 18 Jahre alt, der älteste 65. 2023 hatte die Zahl der Rauschgiftopfer im Saarland noch bei 41 gelegen.
SR Info.
Die Migration ist eines der Megathemen des angelaufenen Wahlkampfes. Und nicht erst seit dem Magdeburger Anschlag geht es dabei auch um die Frage nach Abschiebungen derer, die kein Recht haben, dauerhaft in Deutschland zu bleiben. Nun wurde bekannt, dass die Zahl der Abschiebungen aus Deutschland im vergangenen Jahr gestiegen ist. Wie genau die Entwicklung verlaufen ist, dazu hat Oliver Neuroth aus dem ARD-Hauptstadtstudio die Zahlen.
Die Zahl der Abschiebungen ist etwa um ein Fünftel gestiegen vom Jahr 2023 auf das vergangene Jahr. Wobei die Zahlen, die wir nun haben für 2024, die beziehen sich nur auf Januar bis November, also nicht aufs ganze Jahr. Aber in diesen 11 Monaten hat es schon mehr Abschiebungen gegeben als im gesamten Jahr davor. Etwas mehr als 18.000. Im kompletten Vorjahr waren es gut 16.000. Das ist schon ein deutlicher Anstieg und jetzt im Bundestagswahlkampf schon ein Punkt, den Bundesinnenministerin Faeser machen kann. Zumindest gegen diejenigen, die ihr vorgeworfen haben, sich nicht stark genug zu machen für mehr Abschiebungen.
Die Entwicklung geht auf mehrere Faktoren zurück. Unter anderem haben die Behörden mehr Befugnisse. Noch einmal Oliver Neuroth.
Die Bundesregierung hat einige Gesetzesänderungen in diesem Bereich durchgesetzt. Zum Beispiel können inzwischen Straftäter einfacher ausgewiesen werden. Die Behörden müssen Abschiebungen in bestimmten Fällen auch nicht mehr vorher ankündigen. Und die Polizei hat auf der Suche nach Menschen, die abgeschoben werden sollen, mehr Rechte, wenn sie Sammelunterkünfte durchsucht. Bundesinnenministerin Faeser verweist darauf, dass diese neuen Regeln etwas gebracht hätten. Sie spricht von mehr Erfolg bei Abschiebungen. Das liegt auch daran, dass Deutschland inzwischen mit mehr Ländern neue Migrationsabkommen geschlossen hat. Die Länder verpflichten sich darin, ihre Landsleute zurückzunehmen, wenn sie kein Bleiberecht hier bei uns haben.
Aber nicht nur die Zahl der Abschiebungen ist gestiegen. Insgesamt wurden schon an den Grenzen mehr Menschen zurückgewiesen als in den Vorjahren, Folge verstärkter Kontrollen.
Die Zahl der unerlaubten Einreisen über die deutschen Landgrenzen lag im vergangenen Jahr fast um die Hälfte unter der des Jahres 2023. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag hervor. Etwa 40.000 Menschen sind an den Grenzen zurückgewiesen worden. Innenministerin Faeser spricht davon, dass die Schritte, um irreguläre Migration zu bekämpfen, Wirkung zeigen, auch um die Schleuserkriminalität zu bekämpfen. Etwa 1.800 Menschen sind zurückgewiesen worden, die andere Menschen über die Grenze schleusen wollten. Und all das war natürlich dadurch möglich geworden, dass die Grenzkontrollen im vergangenen Jahr intensiv waren, zum Beispiel rund um die Fußball-EM.
Also mehr Menschen wurden im vergangenen Jahr aus Deutschland abgeschoben. Einordnungen waren das von Oliver Neuroth aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Deutschland hat seinen Treibhausgasausstoß im vergangenen Jahr erneut reduziert und gegenüber dem Referenzjahr 1990 fast halbiert. Vor allem dank Rekordzahlen bei den Erneuerbaren und dank abgeschalteter Kohlekraftwerke. Das geht aus vorläufigen Zahlen der Denkfabrik Agora Energiewende hervor. Demnach wurden die Klimaziele 2024 hierzulande zwar insgesamt eingehalten, nicht aber in den Sektoren Verkehr und Gebäude, weshalb hier wegen der Nichteinhaltung von EU-Vorgaben erhebliche Kosten auf Deutschland zukommen könnten. Was der Rückgang der Emissionen bedeutet, dazu der Beitrag von Anja Dobrodinsky.
Zum zweiten Mal in Folge sind die deutschen Treibhausgasemissionen nach Angaben von Agora Energiewende 2024 gesunken. Und zwar um 3% auf knapp 660 Millionen Tonnen. Simon Müller, der Deutschlanddirektor der Lobbyorganisation.
Vergleicht man das Ganze mit 1990, haben wir fast eine Halbierung, einen Rückgang von 48%.
Als Gründe nennt Simon Müller, dass die Erneuerbaren ausgebaut, mehr grüner Strom aus dem Ausland importiert und weniger Kohle verstromt wurde. Die erneuerbaren Energien decken inzwischen 55% des Stromverbrauchs. Die Strompreise an der Börse sanken im vergangenen Jahr im Schnitt um 18%. Und auch für Haushalte und Unternehmen sanken die Kosten, und zwar um durchschnittlich 5 Cent pro Kilowattstunde. Damit liegen die Preise aber immer noch höher als vor dem Beginn des Ukraine-Kriegs. Lief es im Stromsektor gut, was die Emissionen angeht, trifft das auf die Bereiche Gebäude und Verkehr nicht zu.
Auch hier hat Deutschland verbindliche Ziele und dieses Jahr gehen wir davon aus, dass erstmalig dieses Ziel nicht eingehalten wurde. Sollte Deutschland also in diesen Sektoren nicht umsteuern, drohen perspektivisch Strafzahlungen nach Brüssel. Es geht da insgesamt um ein Budget bis 2030.
2024 wurden deutlich weniger Wärmepumpen und Elektroautos verkauft als im Jahr zuvor. Rund um die Gebäude in Deutschland entstand zwar etwas weniger CO2 als 2023, das habe aber vor allem am milden Wetter gelegen, so Simon Müller von Agora Energiewende. Im Verkehrssektor ist der Kohlendioxidausstoß auch leicht zurückgegangen, allerdings vor allem, weil wegen der Rezession weniger Lkw unterwegs waren. Die deutschen Industrieunternehmen stießen 2024 trotz schwacher Konjunktur mehr CO2 aus als im Vorjahr. Sebastian Wohley leitet den Bereich Energie, Umwelt und Industrie bei der Deutschen Industrie- und Handelskammer und erklärt das so.
Es ist jetzt nicht verwunderlich, wenn ein bisschen mehr Emissionen passiert sind, weil natürlich der Gaspreis zwar immer noch wahnsinnig hoch ist für die Industrie, aber ja deutlich niedriger trotzdem als 2022 und 2023, sodass wir da schon auch mehr industrielle Produktion gerade in den Grundstoffindustrien sehen.
Zum Beispiel in der Chemie- oder Stahlindustrie. Man dürfe zudem nicht vergessen, dass wegen der Rezession auch weniger Strom verbraucht wurde. Das Schöne, die Bilanz. Investitionen in Klimaschutz trauen sich die meisten Unternehmen derzeit nicht zu.
Also wenn ich ein Industriebetrieb bin, dann werde ich vielleicht mir eine neue Maschine anschaffen, weil das einfach notwendig ist, weil ich die erneuern muss. Werde mir jetzt aber dreimal überlegen, ob ich jetzt aktuell Geld für eine Solaranlage oder für Elektroautos ausgebe.
Sebastian Wohley von der DIHK fordert, dass die Stromsteuer für alle Branchen auf das Minimum gesenkt wird und dass die Politik die steigenden Netzentgelte bezuschusst.
Zu teuer, zu ineffizient. So beschreibt der Präsident der Bundesärztekammer Klaus Reinhardt das deutsche Gesundheitssystem und fordert, umzusteuern. Vorbeugung müsse das Gebot der Stunde sein. Schon Kindergarten und Schulkindern müsse beigebracht werden, was einen gesunden Lebensstil ausmacht. Gute Ernährung etwa. Und viel Bewegung. Auch die Einführung einer Zuckersteuer und Gesundheitsabgaben für Alkohol und Nikotin will die Bundesärztekammer. Welche Vorschläge sie sonst noch hat, um das Gesundheitssystem zukunftsfest zu machen, darüber berichtet Jenny Barke.
Wer in Deutschland krank ist, geht nicht immer zum gleichen Hausarzt. Im Schnitt besitzt jeder etwa 1,5 Hausärzte. Diese freie Arztwahl ist weltweit einzigartig. und ineffizient, kritisiert der Präsident der Bundesärztekammer Klaus Reinhardt. Das könne sich das deutsche Gesundheitssystem in Zeiten steigender Beiträge und dem Ärztemangel nicht leisten. Die Versorgung müsse besser koordiniert werden.
Wir finden, dass es eine gute Lösung wäre, wenn Patientinnen und Patienten sagen, sie schreiben sich bei einem Hausarzt ihrer Wahl ein und sagen, das ist vielleicht mein primärer Ansprechpartner für das kommende Jahr und würden dann im Falle von Erkrankungen, Beschwerden dort erörtern, was für sie jetzt eine vernünftige und richtige Versorgung wäre, zu welchem Facharzt, welcher Qualifikation man gehen sollte und das auch von dort aus zu organisieren.
Alle 4 Jahre steige die Lebenserwartung der Deutschen um 1 Jahr, so Reinhardt. Sowohl Patienten als auch Ärzteschaft werden also immer älter. Das heißt, immer weniger Ärzte müssen immer mehr Patienten versorgen. Deshalb ist ein weiterer Reformvorschlag der Bundesärztekammer, Ärztinnen und Ärzte im Ruhestand zu motivieren, freiwillig weiter Patienten zu versorgen.
Ich habe in meiner Praxis 2 Kolleginnen mitbeschäftigt, die arbeiten noch 15 bis 20 Stunden pro Woche. Die können es aber nach Gusto persönlich entscheiden, wie viel Lust und Zeit sie haben. Das zu befördern, auch die Möglichkeit der Anstellung in den Praxen zu erleichtern und auf der anderen Seite vielleicht dafür zu sorgen, den Lohn, den sie erhalten, steuerlich günstig zu bewerten, hielte ich für eine gute Idee.
Rund 20.000 zusätzliche Vollzeitstellen könnten so entstehen, schätzt der BAEK-Präsident Reinhardt. Wegen des Ärztemangels sei es zudem auch wichtig, die Bürokratie abzubauen und dass mehr Menschen gesund bleiben. Zum Beispiel mit Prävention bereits im Kindesalter. Wer in jungen Jahren lernt, Krankheiten zu vermeiden, belastet später nicht das Gesundheitssystem, so die Bundesärztekammer, und schlägt deshalb einen verbindlichen Gesundheitsunterricht bereits ab dem Vorschulalter vor.
Weil wir feststellen, dass das Wissen um gesunde Lebensführung in den letzten 20, 25 Jahren in Deutschland deutlich zurückgegangen ist. Trotz der Tatsache, dass wir über Internet eigentlich sehr viel Information erhalten könnten, ist das tatsächliche Wissen darum geringer geworden.
Mutige Reformen. Damit meint die BAEK auch Verbote und strengere Regulierungen. Sie fordert Kinder und Jugendliche besser vor übermäßig zucker- und fetthaltigen Lebensmitteln zu schützen, durch gezielte Werbeverbote und eine Zuckersteuer. Alkohol und Tabak sollten teurer werden und die Abgaben direkt ins Gesundheitswesen zurückfließen.
Das, was man erspart hat, gewinnbringend anlegen, das wollen wir wohl alle. Aber diesen Wunsch nach möglichst schlagartiger Geldvermehrung, den nutzen eben immer wieder auch Kriminelle, die mit vermeintlichen Superzinsen auf betrügerische Finanzplattformen im Internet locken. Wer dann darauf hereinfällt und sein Geld in gezinkte Online-Finanzportale steckt, der verliert in der Regel alles. Die Kriminellen hinter diesen Internetangeboten sind nur schwer zu kriegen. Saarländischen Ermittlern ist das aber vor ein paar Jahren gelungen. Sie haben eine solche Bande dingfest gemacht. Einer der Chefs wurde bereits zu einer langen Haftstrafe verurteilt. Seit heute steht ein weiteres mutmaßliches Mitglied der Bande von Finanzbetrügern vor Gericht. Caroline Uhl aus dem SR-Rechercheteam war beim Prozessauftakt dabei. Caroline, wer sitzt denn da seit heute auf der Anklagebank?
Angeklagt ist seit heute ein 36-jähriger Mann. Er hat heute auch ein Geständnis abgelegt und zugegeben, dass er in einem kriminellen Callcenter im Kosovo gearbeitet hat. Konkret gestand er ein, dass er sich bei deutschen Anlegern am Telefon als Finanzmarktexperte ausgegeben hatte. Das, obwohl er, wie er selbst sagte, von Finanzmarktdingen eigentlich überhaupt keine Ahnung hatte. Und er warb dann bei den Leuten für eine Plattform mit Namen Option 888. Er hatte dabei nach SR-Informationen auch Kontakte zu Kunden aus dem Saarland. Und seine Kunden, die soll er dann dazu überredet haben, möglichst viel von ihrem Ersparten bei Option 888 einzuzahlen. Leute, die das dann getan haben, haben das Geld in der Regel verloren. Alleine der jetzt Angeklagte soll für einen Schaden von fast 800.000 Euro verantwortlich sein. Insgesamt hat die Bande, der er ja offenbar angehörte, einen Schaden von über 30 Millionen Euro angerichtet.
Der Angeklagte gestand also ein, Mitglied dieser Bande von Finanzbetrügern gewesen zu sein. Wie weit oben in der Hierarchie stand er denn dort?
Ich würde ihn als einfaches Mitglied bezeichnen, nicht als Führungskraft. Sein Arbeitsort war demnach das Callcenter im Kosovo. Dort war er 10 Monate lang als Callcenter-Agent beschäftigt. Er hat laut der Ermittler in den 10 Monaten immerhin gut 80.000 Euro verdient. Das ist in etwa das 20-fache eines durchschnittlichen Jahresgehalts im Kosovo. Er sagte, er habe, als er dort anfing, nicht gewusst, dass er für eine betrügerische Plattform arbeitete. Es sei ihm zwar schnell einiges komisch vorgekommen, etwa, dass er sich bei den Kunden einen falschen Namen zulegen musste und so weiter. Ganz sicher, dass er bei einem Betrügernetzwerk arbeitete, sei er dann aber etwa nach 1,5 Monaten gewesen. Und naja, bevor er kündigte, hat er dann also noch rund ein Dreivierteljahr doch weitergemacht. Er brauchte das Geld, meinte er heute, seine Familie haben Schulden gehabt.
Wie geht das in dem Prozess jetzt weiter?
Heute schon hatten zwei Kunden ausgesagt, mit denen er Kontakt hatte. Sie hatten über Option 888 mehrere tausend Euro zusammen verloren. Morgen werden dann Ermittler gehört. Insgesamt sind 7 Prozesstage vorgesehen. Im Raum steht eine Haftstrafe von mehreren Jahren. Ein Urteil könnte noch im Januar fallen.
Und das Gespräch mit Caroline Uhl haben wir aus Termingründen am Nachmittag aufgezeichnet. Zum guten Ende noch das Wetter. In der Nacht zunächst Auflockerungen, später dichte Wolken und aufkommender Regen. In höheren Lagen auch Schnee. Örtlich kann es bei 3 bis 0 Grad glatt werden. Am Mittwoch kommt von Frankreich her viel Regen. Bis zum Abend kommen 10 bis 20 Liter Niederschlag pro Quadratmeter zusammen. Gräben und kleinere Bäche können über die Ufer treten. Die Höchstwerte liegen zwischen 1 und 5 Grad. Am Donnerstag regnet es ebenfalls anhaltend und ergiebig bei bis zu 8 Grad. Erst zum Wochenende wird es wieder freundlicher und kälter. Das waren die Themen Tages in der Bilanz am Abend mit Diana Kühner-Mert und die wünscht einen schönen Abend. Machen Sie es gut.